Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Barbara Schmidt-Matern einen schönen guten Abend. Die Ausschreitungen in den Niederlanden gegen die Ausgangssperre dort zum Schutz vor der Corona-Pandemie. Diese Ausschreitungen lösen Sorgen, auch Entsetzen überall in Europa aus. In Brüssel und hierzulande bei uns reißt derweil der Streit um den Impfstoff AstraZeneca und die Versorgung mit diesem Impfstoff nicht ab. Jetzt wird bekannt, die Gesundheitsminister der Länder und der Bundesgesundheitsminister wollen nach Informationen aus Düsseldorf am kommenden Samstag über diesen Corona-Impfstoff und die Verteilung in Deutschland beraten. Dazu gleich mehr in dieser Sendung. Verweisen möchte ich noch auf die Sendung Der Hintergrund. Dort geht es heute um den neuen Gedenkort für Polen in Berlin. Eine Hoffnung auf bessere deutsch-polnische Beziehungen. Dies ab 18.40 Uhr. Diese Corona-Pandemie bleibt für die Bundesregierung ein Drahtseilakt. Auf der einen Seite sinkt die Zahl der Infektionen, zugleich wäre es jedoch verfrüht, Schulen, Geschäfte und Sportvereine jetzt schnell wieder zu öffnen. Denn nach wie vor sind viele Gesundheitsämter überfordert. Hinzu kommt die Gefahr durch neue Virusmutationen und schließlich die ungelöste Mammutaufgabe, Millionen Menschen zu impfen. Besonders in der Kritik steht der britisch-schwedische Impfhersteller AstraZeneca, dessen Vakzin angeblich kaum eine Wirkung habe, so heißt es heute. Was an diesen Vorwürfen dran ist, ordnet für uns Jürgen König ein.
Noch ist der Impfstoff von AstraZeneca in der EU nicht zugelassen worden. Und es machen Medienberichte die Runde, etwa im Handelsblatt, die sich auf deutsche Koalitionskreise berufen, denen zufolge der Impfstoff bei Menschen über 65 Jahren nur eine Wirksamkeit von 8% habe. Dies wies ein Sprecher von AstraZeneca heute als komplett falsch zurück. Die Notfallzulassung der britischen Aufsichtsbehörde für Arzneimittel schließe ältere Menschen mit ein, hieß es. Auch der gesundheitspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, der Arzt Peter Liese, widersprach den Meldungen, sie seien, so wörtlich, hanebüchener Unsinn. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, zeigte sich im ZDF zurückhaltend.
Also zuerst einmal werde ich mich an diesen Spekulationen nicht beteiligen. Was ja gerade passiert ist, dass die Daten ausgewertet werden. Das sind riesige Datenpakete aus den Studien, die bei der Europäischen Zulassungsbehörde, bei der EMA und bei der Ständigen Impfkommission hier bei uns in Deutschland jetzt ausgewertet werden. Wir werden auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse nächste Woche entscheiden, welche Gruppen, auch welche Altersgruppen dann eben zuerst auch mit diesem Impfstoff geimpft werden. Eins ist aber auch klar, wir haben in jeder Altersgruppe Menschen mit Vorerkrankungen. Wir werden den Impfstoff in jedem Fall, aber wir warten jetzt erstmal die Entscheidung ab, natürlich auch gut gebrauchen können.
Im anhaltenden Streit über die Unternehmenspolitik von AstraZeneca, den Impfstoff weiter in vollem Umfang an Großbritannien zu liefern, nicht aber in der zugesagten Menge an die EU, werden Forderungen lauter, für die in der EU hergestellten Impfdosen von AstraZeneca Exportbeschränkungen oder Verbote auszusprechen. Auch Jens Spahn könnte sich derlei vorstellen.
Nun kann ich bei einem komplexen Prozess wie der Impfstoffproduktion auch verstehen, wenn es mal zu Produktionsproblemen kommt. Aber dann muss es eben auch alle fair und gleich betreffen. Deswegen macht aus meiner Sicht es Sinn, dass wir eine Exportbeschränkung haben. Heißt also, dass Impfstoffe, die die Europäische Union verlassen, eine Genehmigung brauchen, damit wir zumindest mal wissen, was in Europa hergestellt wird, was Europa verlässt, wohin es Europa verlässt und ob das eben dann auch eine faire Verteilung ist.
Die Apothekerin und grüne Europaabgeordnete Jutta Paulus sieht kaum Chancen, mit Exportverboten oder anderen rechtlichen Schritten gegen AstraZeneca vorzugehen. Im Deutschlandfunk sagte sie:
Wir können jetzt AstraZeneca vor Gericht zerren und sagen, ihr erfüllt euren Vertrag nicht, den wir mit euch geschlossen haben. Und dann kriegen wir vielleicht 2024 ein Urteil, was dann sagt, ja, ihr hattet recht, aber das nützt uns ja nichts mehr.
Am Nachmittag meldete die Bild-Zeitung, Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, wolle zur Bekämpfung der Corona-Pandemie den Flugverkehr nach Deutschland auf nahezu null reduzieren. Den Angaben zufolge sagte der Minister der Zeitung, die zusätzliche Gefährdung durch die zahlreichen Virusmutationen mache es nötig, auch drastische Maßnahmen zu prüfen. Auch schärfere Kontrollen, besonders an den Grenzen zu Hochrisikogebieten, seien geplant. Aus dem Bundesinnenministerium wurden diese Angaben bisher weder bestätigt noch dementiert. Auf der Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag soll sich Kanzlerin Merkel zurückhaltender geäußert haben, wie das Hauptstadtstudio aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Die Mutationen gäben Anlass zur Sorge, man müsse vermeiden, dass sie dominant werden. Reisen in Mutationsgebiete solle man nicht befördern, deutsche Bürger müssten aber immer wieder nach Deutschland zurückkehren können. Der Warenverkehr müsse frei bleiben.
Eine Debatte, die also gerade erst Fahrt aufnimmt. Wie verfahren wir künftig mit dem internationalen Reiseverkehr? Aber das zähe Ringen um die Beschaffung von Impfstoffen, das sorgt in diesen Tagen eben auch besonders für Augenrollen und besonders in Brüssel. Denn trotz geschlossener Verträge und obwohl die EU-Kommission mit einem dreistelligen Millionenbetrag in Vorleistung gegangen ist, stellt sich heraus, dass AstraZeneca nicht wie verabredet liefern kann. Andere Länder hingegen außerhalb der EU, zum Beispiel Großbritannien oder auch die Golfstaaten, erhalten ihre bestellten Impfdosen offenbar rechtzeitig. Nun sucht AstraZeneca die Verständigung mit Brüssel, wie Peter Kapern berichtet.
Es gibt Bewegung im Streit um die Impfstofflieferungen von AstraZeneca. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters hat der Pharmakonzern angeboten, seine für Februar angekündigten Lieferungen an die EU-Staaten um eine Woche vorzuziehen, vom 15. auf den 7. Der EU-Kommission reicht das aber bei weitem nicht, denn die Lieferzusagen von AstraZeneca beziehen sich auf Quartale. Und ein bloßes Vorziehen einer Impfstoffauslieferung im Februar bedeutet noch nichts für die Gesamtsumme der Impfstoffdosen, die im ersten Vierteljahr an die EU-Mitgliedstaaten ausgeliefert werden soll. Eigentlich hatte sich das Pharmaunternehmen vertraglich verpflichtet, bis Ende März 80 Millionen Dosen zu liefern. Vor 1,5 Wochen dann die überraschende Ankündigung, es würden nur 31 Millionen Dosen bereitgestellt. Seither übt die EU massiven Druck auf das Unternehmen aus. Ursula von der Leyen gab sich heute bei ihrem Auftritt beim virtuellen Weltwirtschaftsforum noch eher zurückhaltend. Sie erinnerte daran, dass die EU insgesamt Milliardensummen in die Entwicklung von Impfstoffen investiert habe. AstraZeneca zum Beispiel hat 336 Millionen Euro erhalten.
Europe invested billions to help develop the world's first COVID-19 vaccines. And now the companies must deliver. They must honor their obligations.
Und jetzt, so von der Leyen, müssten die Unternehmen auch liefern. Sie müssten zu ihren Verpflichtungen stehen. Dazu sieht sich AstraZeneca aber nicht in der Lage. Es habe da Schwierigkeiten in der Lieferkette gegeben, in einem Werk in Belgien. So die Begründung für die Liefermengenkürzung. Trotzdem sei es nicht akzeptabel, so das Argument der Europäischen Union, wenn die dadurch verursachten Engpässe ausschließlich zu Lasten der EU gingen. Sie verweist auf Informationen, wonach die Impfstofflieferungen zum Beispiel an Großbritannien nicht gekürzt wurden. Und deshalb hatte Brüssel gestern Abend einen sogenannten Transparenzmechanismus angekündigt. Wer künftig in der EU produzierte Impfstoffe in Drittstaaten exportieren will, der muss sich das vorab genehmigen lassen. Ein brisantes Thema. Schließlich wird ein Teil der Impfstoffe, die AstraZeneca an Großbritannien verkauft, innerhalb der Europäischen Union hergestellt. Impfnationalismus, so lautete prompt der Vorwurf, der in britischen Medien und von britischen Politikern gegen die EU erhoben wurde. Und Kommissionssprecher Eric Mamère versuchte sich heute Mittag an Erläuterungen.
This is not about blocking, this is about knowing.
Es gehe der EU nicht darum, Exporte zu blockieren, sondern nur darum, über Exporte Bescheid zu wissen. Dieser Versuch, die Drohung mit einem Exportverbot wieder einzufangen, klang halbherzig. Und das sollte er wohl auch. Denn ein solches Verbot hat viele Befürworter. Zum Beispiel den CDU-Europaabgeordneten Peter Liese.
Wenn wir aber feststellen, dass wir hier an der Nase herumgeführt werden, dann muss es auch ein Exportverbot geben. Ich hoffe, dass es eine friedliche Lösung gibt, aber die Europäische Union wird sich nicht an der Nase herumführen lassen.
So Liese heute früh im Deutschlandfunk. In London ist diese Botschaft jedenfalls angekommen. Ein Exportverbot für AstraZeneca-Impfstoffe wäre ein Rückschlag für die Impfstrategie der britischen Regierung. Der britische Gesundheitsminister Hancock kündigte am Nachmittag an, mit der EU zusammenarbeiten zu wollen, damit keine Blockade verhängt wird. Protektionismus, so Hancock weiter, sei mitten in der Pandemie jedenfalls nicht der richtige Weg.
Nicht weniger kompliziert als in Brüssel ist die Stimmungslage bei uns in den 16 Bundesländern. In Nordrhein-Westfalen spricht die Opposition wegen der holprigen Impfterminvergabe von einem Impfchaos. Auch in Schleswig-Holstein warten die meisten über 80-Jährigen seit Wochen auf die schützende Spritze. Dafür will die schleswig-holsteinische Landesregierung jetzt Boden gut machen, und zwar mit einem Masterplan für die Zeit nach dem Lockdown. Es geht also um die wichtige Frage, wann in Zukunft Kitas und welches Geschäft dann wieder wann aufmachen darf. Aus Kiel unser Landeskorrespondent Johannes Kulms.
Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Gaak würde gerne den Hebel umlegen. Die Politik solle die Bevölkerung nach einem knappen Jahr in der Pandemie nicht noch mehr verunsichern, meint der FDP-Politiker.
Es ist aber auch nicht immer nur hilfreich, die Welt noch dunkler zu malen, sondern Menschen brauchen Hoffnung und Menschen brauchen eine Perspektive.
Genau eine solche Perspektive möchte die Landesregierung in Kiel nun mit einem Stufenplan geben, der, abhängig vom Infektionsgeschehen, schrittweise Lockerungen ermöglichen soll. Das Konzept soll ein Vorschlag für das nächste Treffen zwischen der Kanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten im Februar werden. Wichtigster Leitwert soll der 7-Tage-Inzidenzwert sein, also die Zahl, die angibt, wie viele Menschen sich binnen einer Woche pro 100.000 EinwohnerInnen mit dem Virus infizieren.
Im Moment weiß doch keine Bürgerin, kein Bürger in unserem Land, auf welche Werte man hoffen kann, damit ein bestimmter Öffnungsschritt wieder möglich ist,
sagt Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU.
Und diesen Zustand müssen wir nach unserer festen Überzeugung so schnell wie möglich beenden.
Liege der Inzidenzwert in einem Bundesland eine Woche stabil unterhalb von 100, könnten Kitas in einen eingeschränkten Regelbetrieb wechseln und an den Schulen für die Klassen 1 bis 6 wieder ein Wechselunterricht beginnen, so der Kieler Plan. Auch Friseursalons sollen wieder öffnen können und Krankenhäuser und Pflegeheime die Auflagen für Besuche etwas lockern. Sinke der Inzidenzwert eine Woche lang unter 50, könnten Kitas in den Regelbetrieb gehen und auch höhere Schulklassen wieder Wechselunterricht aufnehmen und Hochschulen Präsenzveranstaltungen anbieten. Einzelhandel und Gastronomie sollten unter Auflagen wieder öffnen können. In einer dritten Stufe wären auch Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze wieder nutzbar, sofern der Inzidenzwert 3 Wochen lang stabil unter 50 liegt. Zudem sollen Theater, Konzerthäuser und Kinos für einzelne Schulkohorten wieder öffnen können. Erst wenn die Inzidenz mindestens eine Woche lang unterhalb von 35 liegt, sollen die Auflagen in der letzten Stufe noch weiter gelockert werden und zum Beispiel Breitensport wieder erlaubt und die Gästebegrenzung in der Gastronomie aufgehoben werden. Der Stufenplan will neben dem Inzidenzwert auch die Kapazitäten auf Intensivstationen, die Impfquote oder das Auftreten von Mutationen berücksichtigen. Am Ende also eher eine Richtung als ein echter Plan? Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther stellt klar:
Wir werden auf gar keinen Fall einen Anspruch erfüllen können, dass wir den Menschen zusagen, dass bestimmte Öffnungsschritte zu einem bestimmten Datum möglich sind.
Die Landesregierung in Kiel hofft mit dem Papier nun eine Diskussionsgrundlage zu liefern, die zu einheitlichen Regelungen bundesweit bei veränderten Fallzahlen führen könnte. Dafür wird sie allerdings noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Immerhin, Schleswig-Holsteins Oppositionsführer Ralf Stegner von der SPD hat schon mal seine Unterstützung erkennen lassen.
Während die sogenannte Initiative Querdenken nach einer selbstverordneten Winterpause nun erstmals wieder zu einer Protestveranstaltung aufruft, wie heute bekannt wurde, währenddessen ist aus dem vermeintlichen Protest in den Niederlanden Gewalt geworden. Schon die dritte Nacht in Folge kam es zu gewalttätigen Ausschreitungen. Über die Ursachen und über die politischen Reaktionen berichtet Michael Schneider.
Der Drogerieladen, der Supermarkt, das kleine Café, bei fast allen Geschäften und Lokalen in der Fischstraat in Zertogenbosch sind die Fenster und Türen eingeschlagen. Freiwillige Helfer kehren die Scherben zusammen und beseitigen die Trümmer, die eine Meute von etwa 80 überwiegend jugendlichen Randalierern hinterlassen hat. Die Bewohner sind entsetzt und wütend.
Ich finde es skandalig.
Ich finde das skandalös. Diese Leute haben keinen Verstand. Dass sie ihre Freiheit wollen, okay, das will ich auch, aber nicht so. Das sind asoziale Arschlöcher.
Aber nicht so. Sind echt Assos, Klotzacken.
Das slaat nergens op. Das hat nichts mit Corona zu tun, die wollen nur Randale machen.
Het is meer mensen die rel willen schoppen.
Das gewoon een losgeslagen.
Das war eine losgelassene kriminelle anarchistische Bande. Andere Worte gibt es dafür nicht. Die wollten nur zerstören, kaputt machen und stehlen.
Kapot maken en stelen uit waren.
Auch in Rotterdam und 10 weiteren Städten kam es gestern Abend zu schweren Ausschreitungen. Gewaltbereite Randalierer steckten Autos, Fahrräder und Bushaltestellen in Brand. Sie plünderten Geschäfte und attackierten die Polizei mit Feuerwerkskörpern und Steinen. 10 Einsatzkräfte wurden bei den Krawallen verletzt. Landesweit gab es 184 Festnahmen. Während in Rotterdam Wasserwerfer im Einsatz waren, um den wütenden Mob auseinanderzutreiben, habe es in Zertogenbosch an allem gefehlt, beklagt Monique de Klein, die Sprecherin des örtlichen Einzelhandelsverbandes.
Warum hätten die Kürden nach der Binnenstadt nachgegangen?
Warum haben sie die Horde überhaupt in die Innenstadt gelassen? Davor hatten wir doch alle Angst. Wo waren bitte die Hundertschaften und die Wasserwerfer? Mein Gefühl sagt mir, dass nicht genügend Vorkehrungen getroffen wurden oder wenn, dann zu spät.
Mein Gefühl sagt, dass nicht genug Maßregeln sind genommen oder zu laat.
Die Kritik gilt dem Bürgermeister, der den schwarzen Peter sofort weitergibt. Die mobile Einsatztruppe, die er angefordert habe, sei zu spät eingetroffen, sagt Jack Mickers. Die Polizei gebe ihr Bestes, könne aber nicht überall sein. Ähnlich sieht das Hubert Brüls, der Bürgermeister von Nimwegen und Vorsitzende des Sicherheitsrates der Kommunen.
Da wurden Menschen gearrestiert, da wurden Menschen tegengehouden, wurden Menschen.
Es werden Leute festgenommen, zurückgedrängt und weggeschickt. Aber völlig verhindern kannst du das nicht. Wenn Menschen Böses wollen, dann passiert das auch. Und wir können froh sein, dass es sich an vielen Orten im Rahmen gehalten hat. Seit Samstag hat die Meute in mehr als 20 niederländischen Städten zugeschlagen. In Urk am Eiselmeer wurde dabei ein Corona-Testzentrum in Brand gesetzt. In Enschede und Den Bosch versuchten die Randalierer auch die Krankenhäuser zu stürmen oder zu beschädigen. Die meisten Aktivisten sind Jugendliche oder junge Erwachsene. Von den 52 Festgenommenen in Den Bosch seien die meisten jünger als 25, melden die Behörden. 15 von ihnen befinden sich noch in Polizeigewahrsam.
Aus den Niederlanden berichtete Ludger Katzmierzak und nicht Michael Schneider. Wir bitten, diesen kleinen Fehler zu entschuldigen. Das zähe Ringen um die Schuldenbremse in Berlin hat heute eine neue Runde bekommen. Am meisten hat Helge Braun mit seiner Idee die eigenen Parteifreunde in CDU und CSU verschreckt. Der Kanzleramtsminister und enge Vertraute von Angela Merkel will wegen der Corona-Krise für einige Jahre die Schuldenbremse lösen. Dafür solle sogar das Grundgesetz geändert werden, so schreibt Braun heute in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt. Informationen dazu aus Berlin von Theo Gers.
Helle Aufruhr in der Union. Warum jetzt und das ohne Not? Und warum hat niemand Bescheid gesagt? Auf solche ersten Reaktionen hinter vorgehaltener Hand folgte am Nachmittag das Ausbremsen. Und es klang, als hätten sich CDU und CSU bis auf die Wortwahl abgestimmt.
Das ist nicht meine Position, ich habe eine andere.
Das ist nicht meine Position, es ist nicht die Position unserer Haushalts- und Wirtschaftspolitiker. Und es ist auch keine mehrheitsfähige Position in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
So versuchten zuerst CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und dann Unionsfraktionschef Ralf Brink die Wogen zu glätten, nachdem Kanzleramtschef Helge Braun einen dicken Stein ins Wasser geworfen hatte. Die rechte Hand von Kanzlerin Angela Merkel will die Schuldenbremse des Grundgesetzes für die nächsten Jahre aussetzen und dafür einen kontinuierlich sinkenden Korridor, wie viele neue Schulden gemacht werden, festsetzen. Und Braun will ein klares Zieldatum, wann die Schuldenbremse wieder gilt. Vorher sei sie aber auch bei ansonsten strenger Ausgabendisziplin nicht einzuhalten, hatte Helge Braun in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt argumentiert und CDU und CSU damit kalt erwischt.
Ich wünsche der Unionsfraktion bei dieser Frage heute gute Beratung.
Meinte SPD-Fraktionschef Rolf Mütze nicht denn auch suffisant und es wurde so lebhaft, dass der frisch gewählte Parteichef Armin Laschet Klartext reden musste. Die Schuldenbremse sei eine große Errungenschaft, sie müsse erhalten bleiben. Wenn aber Regierungsmitglieder es für erforderlich hielten, die Verfassung ändern zu wollen, dann sollten sie dies in Zukunft mit Fraktion und Partei abstimmen. Das könne man nicht mal so eben machen. So berichten es Teilnehmer der Sitzung. Heißt übersetzt, die Schuldenbremse bleibt. Ob sie in der Not einer Pandemie für jeweils ein Jahr ausgesetzt wird, so wie für 2020 und 2021, wird auch weiterhin immer wieder eigens entschieden, und zwar vom Bundestag. So dürfte es auch kommen, denn Alexander Dobrindt deutete heute schon vorsichtig an, dass die Schuldenbremse auch kommendes Jahr wohl kaum einzuhalten ist.
Wenn es die Situation erfordert, und das kann im Laufe der Pandemie ja auch die Erkenntnis reifen, dass wir für 2022 zusätzliche Mittel brauchen, um die Wirtschaft beispielsweise zu stabilisieren, und dann kann der Deutsche Bundestag wieder die Entscheidung treffen, die außergewöhnliche Notsituation zu nehmen und neue zusätzliche Schulden aufzunehmen.
Tatsächlich klafft in der Finanzplanung nicht nur für 2022, sondern auch in jedem Jahr danach ein Loch in zweistelliger Milliardenhöhe. Finanzminister Scholz hatte das vor Monaten mit dem Wort Handlungsbedarf umschrieben. Heute zeigte er sich offen für Brauns Vorschlag. FDP-Chef Christian Lindner kritisierte dagegen den Vorstoß scharf. Die Schuldenbremse sollte nicht aufgegeben werden.
Sonst geht die Disziplin und die Besonderheit höherer Kreditaufnahme verloren.
Genugtuung dagegen bei Linken und Grünen. Die dümmste Regel Deutschlands werde einen Tod auf Raten sterben, sagte Fabio De Masi von der Linkspartei. Es sei gut, dass die ideologische Front bei der Schuldenbremse bei der Union jetzt bröckele, erklärte Sven-Christian Kindler von den Grünen.
Die Corona-Pandemie beschäftigt selbstverständlich in diesen Zeiten auch das Weltwirtschaftsforum in Davos, das in diesem Jahr virtuell stattfindet. Dort zu Gast auch die Bundeskanzlerin. Angela Merkel hat an diesem Dienstag zu einer gerechten internationalen Verteilung von Impfstoffen aufgerufen. Ausdrücklich betonte die Kanzlerin ihre Unterstützung für die internationale COVAX-Initiative. Das ist eine Initiative, die sich dafür einsetzt, dass sich auch die Menschen in ärmeren Ländern mit Hilfe der Impfstoffe gegen Covid-19 schützen können. Mehr dazu von Karl Dietrich Meurer.
Die Pandemie sei so etwas wie eine Jahrhundertkatastrophe, die die Widerstandsfähigkeit unserer Gesellschaft gezeigt und Schwachstellen sichtbar gemacht habe, so Angela Merkel. Ihre Rede auf dem virtuell abgehaltenen Treffen des Weltwirtschaftsforums nutzte die Bundeskanzlerin für einen kritischen Blick auf die deutsche Reaktion auf den Ausbruch des Coronavirus. Zunächst aber lobte sie die Menschen im Land.
Ich kann berichten, dass wir auf etwas sehr bauen konnten, und das ist der Gemeinsinn, der Einsatz von Menschen, der Bürgerinnen und Bürger, das ist unser stärkster Schatz.
Auch bezeichnete Angela Merkel die solide Finanzlage der Bundesrepublik als Vorteil in der Krise, der Handlungsspielräume geschaffen habe.
Und so konnten wir doch entschlossen handeln, unseren Unternehmen helfen, den Bürgerinnen und Bürgern helfen, Instrumente wie Kurzarbeit einführen, die Wirtschaft am Laufen halten und ein nie dagewesenes Konjunkturprogramm von über 100 Milliarden Euro auflegen, was natürlich zur Stabilisierung auch des gesamten gesellschaftlichen Lebens beigetragen hat.
Doch nicht alles lief optimal ab in Deutschland seit Beginn der Pandemie. Das räumte die Bundeskanzlerin ein vor den vor Bildschirmen in aller Welt versammelten Teilnehmern des Weltwirtschaftsforums.
Die Schnelligkeit unseres Handelns lässt sehr zu wünschen übrig. Prozesse sind oft sehr bürokratisch geworden, dauern lange. Und wir haben da also nachzuarbeiten.
Nachholbedarf bestehe auch in Sachen Digitalisierung, erklärte Angela Merkel. Da gebe es bis heute einen Mangel.
Das beginnt bei der überregionalen Vernetzung der Gesundheitsämter. Das beginnt oder zeigt sich bei der Digitalisierung der Verwaltung. Das zeigt sich bei der Digitalisierung unseres Bildungssystems, wenn es um Fernunterricht, wenn es um Fernstudiengänge geht. Das heißt, hier haben wir mit unserem Konjunkturprogramm auch angesetzt und gesagt, hier müssen wir besser, schneller werden und wissen, dass wir hier nachzuarbeiten haben.
Nach anfänglich zu geringer Zusammenarbeit mit europäischen Nachbarn gehe Deutschland nun in der Corona-Krise abgestimmter vor. Überhaupt habe sich gezeigt, dass die Pandemie die Stunde des Multilateralismus sei, der jedoch transparent sein müsse, so die Kanzlerin.
Man muss ganz ehrlich sagen, zu Beginn der Pandemie war die Transparenz vielleicht nicht ausreichend, was die Informationen über den Ausbruch der Pandemie in China anbelangt hat, auch was die Weitergabe der Informationen durch die Weltgesundheitsorganisation anbelangt hat. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt zurückblicken und das Versäumte betonen, sondern das heißt, dass wir die Lehren daraus ziehen. Und deshalb finde ich jetzt gut, dass auch eine WHO-Delegation in China ist und die Dinge noch einmal untersucht.
Explizit lobte Angela Merkel die unter anderem von der WHO gegründete internationale Impfinitiative COVAX, die sich dafür einsetzt, dass auch Menschen in ärmeren Ländern Covid-19-Impfungen erhalten. Deutschland werde sich weiter finanziell an der Initiative beteiligen und sich für eine gerechte Verteilung der Impfstoffe einsetzen.
Zurück ins Inland. Zuerst hatte die Mitteldeutsche Zeitung berichtet, demnach stehe der gesamte AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt unter Beobachtung. Der Verfassungsschutz sehe nach jahrelanger Materialsammlung genügend Anhaltspunkte für die Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall. Sachsen-Anhalts Innenminister Michael Richter kritisiert nun, dass geheime Informationen öffentlich geworden seien, und es sei ausgesprochen ärgerlich, dass aus einer Sitzung des parlamentarischen Kontrollgremiums Informationen eben nach draußen gedrungen sein. Aus Berlin dazu mehr von unserer Korrespondentin Nadine Lindner.
Der AfD-Landesparteivorstand kommt am Abend zu einer Sondersitzung zusammen, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Man sieht die Beobachtung als unbegründet an. Landesparteichef Martin Reichert im MDR.
Wir werden den Klageweg, denke ich, beschreiten. Das haben andere Landesverbände auch schon getan.
Die Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall fiel offenbar bereits am 12. Januar. Gestern Abend wurde sie dem Parlamentarischen Kontrollgremium des Landtags in Magdeburg mitgeteilt. Unter anderem hatte die Mitteldeutsche Zeitung berichtet. Für Sebastian Striegel, Landtagsabgeordneter der Grünen, ist die Beobachtung folgerichtig.
Die AfD ist eine völkische, eine rassistische, eine rechtsextreme Partei. Und wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen, muss der Verfassungsschutz eine solche Partei auch beobachten.
Striegel betont im MDR aber auch, dass man sich vor allem politisch und gesellschaftlich gegen die Ziele der AfD engagieren müsse. Die AfD hat in Sachsen-Anhalt 1400 Mitglieder. Sie dürfen nun mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwacht werden. Dazu zählt unter anderem die Auswertung von Telefonaten, Mails, Chatgruppen und die Finanzströme der Partei. Auch V-Leute könnten eingesetzt werden, allerdings müssen diese Mittel immer dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen. Der Rechtsextremismus-Experte von Miteinander e.V. David Biegrich weist im Gespräch mit dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio auf die lange rechte Tradition hin.
Man muss sich einfach vor Augen halten, das Dreieck zwischen Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt in gewisser Weise die Schrittmacher oder die Motoren für den Rechtsruck der AfD, den schrittweisen Rechtsruck der AfD in den zurückliegenden 5 bis 7 Jahren waren.
Biegrich glaubt nicht, dass die Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall Wähler abschreckt. Es zeichnet sich ab, dass die AfD die in ihren Augen ungerechtfertigte Beobachtung zum Wahlkampfthema im Vorfeld der Landtagswahl am 6. Juni machen will. Auch im Bund steht eine Entscheidung zur Zukunft der AfD an. Nach Medienberichten war erwartet worden, dass der Verfassungsschutz diese Woche bekannt gibt, ob die AfD insgesamt als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft wird. Doch die AfD hatte 2 Klagen und 2 Eilanträge beim Verwaltungsgericht in Köln eingereicht, um genau das zu verhindern. Für Stefan Brandner, Bundesvize der AfD, ist dem Verfassungsschutz die Indiskretion aus Sicherheitskreisen auf die Füße gefallen.
Na ja, klar, ich sage mal, das Bundesamt für Verfassungsschutz ist vorgeprescht, hat irgendwas durchgestochen oder durchstechen lassen an die Medien. Wenn das nicht passiert wäre, hätten wir ja jetzt noch gar nicht klagen können.
In einer ersten Zwischenentscheidung vom Nachmittag gab es jedoch einen Dämpfer vom Verwaltungsgericht für die AfD. Denn das Gericht in Köln sah keinen Anlass, dem Verfassungsschutz zu untersagen, die Mitgliederzahl des Flügels bzw. Ex-Flügels mit 7000 anzugeben. Offen ist nach wie vor die Klage der AfD, nachdem dem Verfassungsschutz verboten werden soll, die Partei als Verdachtsfall einzustufen bzw. öffentlich darüber zu sprechen. Das Bundesamt hat bis morgen um 12 Uhr Zeit für eine Stellungnahme. Wann die Eilentscheidung in Köln fällt, ist offen. Die Hängepartie geht weiter.
Nach dem Bruch der Regierungskoalition in Italien vor 2 Wochen hat Ministerpräsident Giuseppe Conte offiziell seinen Rücktritt eingereicht. Mitten in der Corona-Pandemie und im Ringen um wichtige EU-Hilfsgelder drohen Italien jetzt schwere politische Turbulenzen. Aus Rom dazu Elisabeth Pongratz.
Kurz nach 12 Uhr ist das politische Leben in Italien auf Null zurückgedreht worden. Da traf sich Ministerpräsident Giuseppe Conte mit Staatspräsident Sergio Mattarella im Quirinalspalast. Knapp eine halbe Stunde dauerte das Treffen. Conte erklärte den Rücktritt seiner von ihm geführten Regierung. Dann trat der Generalsekretär des Präsidenten Ugo Zampetti vor die Presse. Der Staatspräsident hat sich das Recht vorbehalten, eine Entscheidung zu treffen und hat die Regierung aufgefordert, für die laufenden Geschäfte im Amt zu bleiben. Die Konsultationen beginnen morgen Nachmittag, Mittwoch, den 27. Januar. Der Kalender der Konsultationen wird vom Pressebüro bekannt gegeben werden. Es ist ein strahlend sonniger Tag in Rom, doch überall ist von der Crisi al buio die Rede, die Krise im Dunkeln, will heißen, eine Krise mit offenem Ausgang. Seit knapp 2 Wochen ist die italienische Politik gelähmt, mitten in der Corona-Pandemie. Eigentlich sollte jetzt festgezurrt werden, wofür die mehr als 200 Milliarden Euro aus dem Europäischen Recovery Fund verwendet werden, ganz konkret. Doch nichts geht voran. Die Regierung unter Conte musste neue Mehrheiten suchen, nachdem der ehemalige Ministerpräsident Renzi mit seiner Italia Viva das Bündnis brüsk platzen ließ. Unter anderem wegen der Verteilung der EU-Hilfen. Doch bei der Vertrauensabstimmung im Senat wollte sich keine breite Basis hinter Conte stellen. Für morgen war gar eine krachende Niederlage bei der Abstimmung über die Justizpolitik befürchtet worden. Mit der Flucht nach vorn gibt der parteilose Jurist Conte, der seit 2018 Italien lenkt, die Verantwortung an Mattarella ab. Offenbar hofft er, dass dieser ihm erneut den Auftrag zur Regierungsbildung gibt. Die größten Koalitionspartner, die Fünf-Sterne-Bewegung und die Sozialdemokraten, so betont ihr Chef Nicola Zingaretti, stehen hinter ihm für einen Neuanfang. Die Idee einer Regierung, die sich auf die nationalen Interessen konzentriert, auf das Gemeinwohl. Eine proeuropäische Regierung, die eine Agenda mit Inhalten erstellt, kurz, aber konkret, die das Leben der Menschen besser macht, hat eine Chance. Mit Conte natürlich. Die Sondierungen in den nächsten Stunden und Tagen werden zeigen, ob Conte weitere Partner aus der gemischten Fraktion und aus dem liberalen und europatreuen Lager auf seine Seite ziehen kann. Sonst könnte ein anderer das Ruder übernehmen. Im Gespräch ist der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi. Bei einer Regierung der nationalen Einheit könnten auch Kräfte der Opposition dazustoßen, wie etwa die Forza Italia des Ex-Premier Berlusconi. Die Zeit drängt, darin sind sich viele Beobachter einig.
Und mit diesem Bericht von Elisabeth Pongratz aus Rom gehen die Informationen am Abend zu Ende. Empfehlen möchte ich Ihnen noch unsere Kommentare ab 19.05 Uhr unter anderem zum Streit zwischen der Europäischen Union und dem Impfstoffhersteller AstraZeneca sowie zum Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt, der die AfD jetzt als Verdachtsfall führt. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Schmidt-Matern.